Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also ich finde, bei den ersten zwei Folgen war es nicht gerechtfertigt, weil ich finde, die Geschichte hat sogar darunter gelitten.
Oh, interessant. Wieso?
Ein Stich ins Wespennest.
Sag mal, Lisa und Laura, würdet ihr im White Lotus Urlaub machen, obwohl es da so eine hohe Sterblichkeitsrate in der Hotelkette gibt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es kommt mir schon ein bisschen gefährlich vor. Ich habe das Gefühl, ich würde da schon, also erstmal, wenn mir jemand müsste mir ganz viel Geld geben, damit ich mir das leisten kann, da Urlaub zu machen. Aber ich glaube, ich würde einfach, also ich würde erstmal gucken, so wer die am wackesten Leute da sind, die so am seltsamsten sind, wo das meiste Drama passieren könnte. Und dann würde ich versuchen, so weit wie möglich von denen wegzubleiben. Sowohl physisch auch als auch emotional, denke ich. Und dann hoffe ich einfach, dass um mich herum, wenn mich jemand auf eine Yacht einlädt oder so, muss ich ja nicht mitkommen oder weiß nicht. Ich verstecke mich einfach unter so einem Sonnenschirm dann und hoffe, dass ich
die nicht... Das ist ja genau das, was man im Urlaub machen möchte. Laura, wie ist es denn bei dir?
No risk, no fun.
Okay.
Ich würde alles mitmachen und gucken, wer stirbt.
Ich bin mir die ganze Zeit auch nicht sicher bei White Lotus immer, du willst gucken, ob wer stirbt?
Ja, klar. Also, ich will deswegen dahin.
Das ist wie so eine Live-Murder-Mystery für dich dann, da zu sein.
Genau.
Was für ein Selbstteil davon bist, Laura?
Du meinst, wenn ich sterbe oder wenn ich Teil davon werde?
Sowohl als auch so. Also ich meine.
Spannend. Ich finde es spannend.
Okay. Okay. Irgendeine Form von Entertainment muss man ja im Urlaub haben, I guess.
Bin ja nicht so dieser Mensch, der im Urlaub so gerne einfach nur am Strand oder am Pool rumliegt. Das schaffe ich einen Tag und dann wird mir langweilig. Und wenn dann so ein Mörder-Mystery passiert, umso besser.
Würde mich jetzt nicht so entspannen, aber es ist ja subjektiv sowas.
Also selbst wenn ich irgendwie da Urlaub machen würde und dann mich von allen fernhalten würde, ich glaube, diese Hotelkette hat ja nicht nur irgendwie die Angewohnheit, permanent irgendwelche Mordfälle zu kreieren, sondern auch irgendwelche dramatischen Enthüllungen oder Entwicklungen über einen selbst. Das wäre mir auch irgendwie zu unangenehm, dass ich dann irgendwie den großen Stress hätte oder so. Insofern weiß
nicht zu tief in sich selbst reinschauen.
Nein, um Gottes Willen, bloß nicht zu tief in sich selbst reinschauen, genau. Übrigens, not so fun fact, das ist ja tatsächlich jetzt nicht so ungewöhnlich, dass im Urlaub Menschen sterben. Zum Beispiel bei Kreuzfahrten sterben zwischen 20 und 30 Personen jedes Jahr, beziehungsweise zwischen 20 und 30 Personen fallen jedes Jahr von Kreuzfahrtschiffen ins Meer. Also das passiert tatsächlich öfter als man denkt.
Die fallen einfach so von der Reling. So.
Ja, also ich meine manchmal aus Absicht, manchmal, nun, es wird ja auch Alkohol konsumiert und manchmal hat da vielleicht noch jemand seine Finger im Spiel.
Wie viele Leute fallen denn bei so Frachtschiffen vom Boot? Bei der Arbeit?
Ich habe eine Zahl gelesen, zwischen 200 und 300 Menschen stürzen jedes Jahr von einem Schiff ins Wasser, ins Meer, so generell. Und da müsste man dann, also so ungefähr so.
Damn, na gut, aber irgendwie dachte ich immer, dass Kreuzfahrtschiffe ja eigentlich, also da passiert ja jetzt nicht so viel in meines Erachtens, was so viel Aktivität fordert. Deswegen finde ich das schon krass. Aber gut, mit der offenen Bar ist natürlich ein Argument.
Ja.
Na, wie viele Leute sterben denn im Autoverkehr jedes Jahr?
Ja. Jeden Tag, glaube ich, 4 Menschen, oder? Also,
aber es ist ja nicht so, es gibt ja nicht keine Autobahn für Schiffe, wo ganz viele Schiffe nebeneinander fahren, die sich dann crashen könnten und irgendwie einen Unfall bauen. Also das ist ja einfach ein Schiff im Wasser, wo man einfach nur drauf bleibt, so im Prinzip. Naja, egal.
Tja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir wollen heute über zwei Serien reden, die sich nicht unbedingt dem Thema Urlaub, sondern vor allem dem Thema toxische Männlichkeit unter anderem sehr unterschiedlich nähern, nämlich über The White Lotus, klar, aber auch über Adolescence. Dabei versuchen wir, auf Spoiler zu vermeiden. Falls wir doch was spoilern müssen, gibt's vorher natürlich eine Spoilerwarnung. Wir, das sind Lisa Oppermann, Host von GigaTV Mac, die gerne zum Wandern oder Skifahren in die Berge fährt. Hallo Lisa.
Hallo, das tue ich.
Und Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, die fast schon White Lotus-mäßig auf einem Yoga-Retreat war. Hallo Laura.
Nicht nur auf einem,
Also auf mehreren.
Also unsere Urlaubsaktivitäten unterscheiden sich echt drastisch, Laura.
Ja. Ja.
Und dann gibt's auch noch mich, Fabian Douglas, ebenfalls Host von GigaTV Mac. Und ich besuche lieber Städte, als am Strand zu liegen oder durch die Berge zu wandern. Doch bevor wir jetzt über die beiden Serien reden, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zur ersten Serie, über die wir reden wollen, zu Adolescence. Das ist eine britische Miniserie von Jack Thorne und Stephen Graham. Und darin wird der 13-jährige Jamie eines Morgens von der Polizei verhaftet. Er soll seine Mitschülerin umgebracht haben. Die Eltern von Jamie können das erst gar nicht richtig glauben, doch die Beweise sind erdrückend. Schließlich fragen sie sich, aber auch die ermittelnden Polizeibeamten, wie konnte es so weit kommen? Ja, Adolescence ist weltweit seit 3 Wochen auf Platz 1 der Netflix-Charts. Die Serie sorgt nicht nur wegen ihrer Thematik für Aufsehen, sondern auch wegen ihrer Machart. Jede Folge ist nämlich als Plansequenz in einer kontinuierlichen Einstellung gedreht worden. Lisa, du hast ja ein eigenes Video für unseren YouTube-Kanal dazu gemacht und viel über die Dreharbeiten recherchiert. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt?
Also von den Dreharbeiten generell? Also so von den, wie das gemacht wurde?
Ja.
Puh, also erstmal finde ich es auf jeden Fall eine krasse Entscheidung, gleich 4 Folgen eine Stunde am Stück zu drehen. Und von, also ich glaube so generell, was mich beeindruckt hat, ist erstmal dadurch, dass es ja so viele verschiedene Sets gibt und quasi die Leute einfach durch die Gegend laufen und auch Stockwerke wechseln und so, gibt's halt so ganz viele, gibt's so Behind-the-Scenes-Material, wo man so sieht, wie die Kameraleute sich so die Kamera so übergeben irgendwie und ganz vorsichtig weiter transportieren. Und der krasseste Shot ist eigentlich, das habe ich auch in meinem Video ein bisschen gezeigt, wenn ihr euch das mal angucken wollt, da haben sie am Ende von der Folge 2, gibt es ja diesen Shot, wo quasi die Kamera so über die Stadt fliegt und wieder auf dem Parkplatz landet. Und da haben sie halt einfach die Kamera genommen und quasi während des Drehens an einer Drohne festgemacht. Und ich finde das total krass irgendwie, dass sie das hinbekommen haben, dass das halt trotzdem noch irgendwie ja einen nicht so aus der Geschichte reißt. Und das, ich meine, es hat ja auch so arg wackeln können. Ich meine, natürlich gibt es dann Sachen, die es stabilisieren und so. Aber ich finde einfach irgendwie geile Aktionen. Ja, das ist so technisch.
Und vor allem, cool. Es ist ja nicht durch irgendwelche unsichtbaren Schnitte gekünstelt oder getrickst worden, wie man das zum Beispiel von 1917 oder von Birdman kennt, sondern das sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, alles richtige Plansequenzen. Also alles wurde am Stück gedreht, richtig?
Ja, genau. Also das hat jedenfalls der Kameramann behauptet. Ich glaube ihm jetzt mal. Also es wurde halt dann trotzdem halt noch sowas wie, also halt schon noch Effekte eingesetzt von, dass man halt bildlich irgendwas ein bisschen schöner macht, vielleicht bei einem Übergang oder so. Aber genau, gedreht, das war wirklich einfach ein Take wie so, ja, im Prinzip wie so ein Akt beim Theater eigentlich. Ja. Also da wurde nicht, da gab es keine verschiedenen Szenen, keine verschiedenen Sachen, wo hin und her geschnitten wurde. Es wurde einfach immer weitergemacht und nicht aufgehört bis zum Ende der Folge.
Schon ziemlich krass, ja. Und es zeigt auch so ein bisschen, was halt alles mittlerweile mit One-Shots möglich ist. Da gab es auch vor kurzem so einen Shot, jetzt nicht von Adolescence, der viral gegangen ist, aber von der Apple TV Plus Serie The Studio. Da gibt's ja auch eine One-Shot-Episode, aber eben nur eine. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Clip kennt. Da fährt jemand mit einem Auto durch die Gegend. Und normalerweise, wenn sowas gefilmt wird, dann ist es eigentlich immer so, dass der nicht wirklich in einem echten Auto sitzt, sondern zum Beispiel bei Adolescence hat man das auch gesehen, wenn die Familie da im Auto sitzt oder in dem Van sitzt, dass in Wirklichkeit der Fahrer oben auf dem Dach drauf ist.
Ja, das sieht super lustig aus.
Genau. Und dann denkst du das und dann steigt er aber aus dem Auto aus und die Kamera geht gleichzeitig zurück und du siehst das ganze Auto, dass es ein echtes Auto war. Also die haben dann für den One-Shot die Kamera auf der Motorhaube irgendwie befestigt und danach so fließend die Kamera wieder abgebaut. Also das geht halt mittlerweile mit den digitalen Kameras, weil die alle relativ klein sind. Also schon ziemlich krass, was da heutzutage alles möglich ist. Laura, Plansequenzen oder One-Shots, die gibt's ja, wie gesagt, immer mal wieder in Serien und in Filmen. Hattest du denn das Gefühl, dass die Wahl dieses Stilmittels hier gerechtfertigt war bei Adolescence? Oder hätte man die Geschichte auch genauso gut traditionell erzählen können? Was meinst du?
Also ich finde, bei den ersten zwei Folgen war es nicht gerechtfertigt, weil ich finde, die Geschichte hat sogar darunter gelitten.
Oh, damn. Interessant. Wieso?
Ein Stich ins Wespennest.
Weil, also ich fand bei der, also jetzt die dritte Folge ist ja wirklich eine so ein Kammerspiel, ne? Da sind wir wirklich in einer Location und da macht es total Sinn, dass wir da nah dran sind und eben dieses Gefühl von Echtzeit vermittelt bekommen, um halt eben die die Verläufe der oder auch die Verhaltensänderungen irgendwie genau zu beobachten. Ich finde, bei den ersten zwei Folgen, gerade bei der ersten Folge, wo es halt so viel um Establishing geht, hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ich meine, der Punkt ist halt der, als Filmemacherin liebe ich Plansequenzen selbst zu produzieren, weil es halt Spaß macht. Und deshalb unterstelle ich halt einfach den Serienmachern auch so ein bisschen, dass sie halt Bock drauf hatten, sich da irgendwie so ein bisschen zu challengen. Aber dass halt die Geschichte da einfach so ein bisschen irgendwie drunter gelitten hat, weil ich finde, die Punkte sitzen nicht immer richtig.
Ja, welche also, Punkte?
Also die Punkte, wo man dann auf welcher Person landet. Also normalerweise, wenn du Schuss gegen Schuss hast, dann du verzehrst ja eigentlich die Zeit so ein bisschen dadurch, weil jemand sagt was, du bleibst auf dem Gesicht von der Person, die was sagt, und dann schneidest du auf die Reaktion. Und eigentlich müsstest du ja parallel die Reaktion sehen, siehst du aber nicht. Die siehst du halt so ein bisschen zeitversetzt. Und das heißt, eigentlich, wenn du eine normale Konversation folgst, hast du eigentlich immer so einen Zeitversatz von so ein paar Millisekunden, damit du halt eben quasi als Zuschauer da alles mitbekommst. Also sowohl das Gesagte als auch die Reaktion da drauf. Nicht immer ganz. Und manchmal ist es auch irrelevant, weil du dann halt zum Beispiel den Dialog irgendwie ins Off ziehst, ne, und dann als Voiceover drüber legst, ne, das geht. Also in dem Moment, wenn es halt zum Beispiel wichtiger ist, wie eine Person darauf reagiert. Und ich finde aber in der ersten Folge von Adolescence ist mir das ständig aufgefallen, dass ich nicht da war, wo ich eigentlich hinschauen wollte. Also ich wollte die Reaktion sehen und war aber woanders. Und das hat mich so rausgebracht teilweise, weil ich halt immer wieder dachte, nee, aber mir fehlen jetzt wichtige Informationen. Und ich meine, damit spielt es natürlich auch so ein bisschen, aber es wird nicht aufgehoben am Ende. Es ist nämlich nicht relevant für die Geschichte. Wenn es nämlich am Ende relevant wäre für die Geschichte, für mich als Zuschauende, dass ich bestimmte Sachen nicht mitbekommen hätte, dann würde ich es wieder verstehen, weil dann ist es wieder dieses, okay, du siehst es halt irgendwie, als wärst du eine Person, die die ganze Zeit dabei wäre, und als Person bist du halt eben nicht der allwissende Erzähler und kannst eben nicht immer alles sehen. Aber so erzählen sie es nicht, sondern es ist halt so ein reiner Selbstzweck, einfach nur, um zu zeigen, ja, guck mal, was man technisch jetzt alles machen kann. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lame.
Aber fandest du das, okay, hartes Urteil.
Also fandest du das bei der dritten und vierten Folge dann besser, also nicht ja, so störend?
Ja, weil die ersten zwei Folgen sind ja, also du hast halt in den ersten zwei Folgen ja auch keinen klaren Protagonisten. Also du wechselst ja ständig die Protagonisten, du hast in der dritten Folge eine klare Protagonistin, du hast in der vierten Folge einen klaren Protagonist. Das ändert auch nochmal was. Und in den ersten zwei Folgen wandern wir ja immer so von Person zu Person. Und das ist dann halt teilweise auch echt, also ich fand es teilweise wirklich auch plump. Also zum Beispiel, und ich meckere jetzt gerade nicht über den Inhalt von diesem, sondern wie sie halt entschieden haben, das zu erzählen. Also beispielsweise, wenn der Anwalt in die Polizeistation kommt, dann wird mir viermal insgesamt erzählt, dass der da schon ganz schön häufig ist, indem wie er mit den Leuten interagiert oder indem er ganz subtil so tut, also Sachen so aufnimmt und dann sagt irgendwie, ja, ich weiß ja, wo ich hin muss. Nein, ich habe das schon gemacht. Kannst du bitte mal kurz da irgendwie mir freigeben? Kannst du mal das? Ich fand das alles nicht so, ich fand das einfach, und es war dann zu viel für mich, irgendwie mir das dann halt nochmal anzuschauen, weil das dann nicht relevant ist für die Geschichte. Das wäre was du normalerweise aus einer Geschichte rausgeschnitten hättest. Du hättest es vielleicht zweimal gesetzt, damit die Leute verstehen, okay, ja, er ist ja häufiger. Aber das reicht dann auch. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit dabei sind, müssen wir das immer noch mal miterleben. Und das ist dann irgendwann so, also es hat wirklich, ich fand die ersten zwei Folgen, fand ich teilweise richtig krass langweilig und es hat mich richtig genervt. Und ich habe mich wirklich auch gefragt, okay, Leute, wo ist hier der Spark? Warum sind alle so begeistert von der Serie? Und ab der dritten Folge hat es dann für mich Sinn gemacht.
Das ist echt spannend, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten anders geht.
Ja, mir zum Beispiel.
Ja, Lisa, du hast ja schon gesagt, Laura stößt mit der Meinung wahrscheinlich ein bisschen in ein Wespennest. Also dir ging es anders? Ging es dir genau andersherum, dass du vielleicht Folge 3 und Folge 4 eher schwächer fandest?
Nee, oder gar nicht. Bei dir? Ich fand Folge 3 war so eine krasse Folge. Und eigentlich fand ich 3 und 4, also ich war auf jeden Fall schauspielerisch am besten und auch, glaube ich, vom Drehbuch her am besten. Aber dieses, was Laura meint mit dem, dass quasi die Plansequenz gemacht wurde, um eine Plansequenz zu machen und dass es ein bisschen runtergelitten hat, würde ich nicht so mitgehen. Also ich habe, ich weiß, was du meinst mit diesem, da wärst du gerne auf einem Kopf drauf gewesen quasi, also von vorne im Gesicht, wollte ich sagen. Ich hatte so ein, zwei Mal, ich glaube, es war aber auch in den ersten beiden Folgen nur, dieses Ding, wo die Kamera so mitgegangen ist und dann wollte ich manchmal, dass die Kamera sich noch einmal so ein bisschen so ein paar Grad dreht. Ich habe so fast schon die Bewegung mitgemacht von der Kamera, weil ich auch dann so war, also einen kleinen Ticken könnte man noch rumgehen. Aber ich fand das gerade in der ersten Folge auch richtig cool mit der Plansequenz, weil Laura hat ja auch schon drüber gesprochen, dass man dadurch ja auch einfach sehr nah an allem dran ist. Und ich fand das irgendwie in der ersten Folge spannend, weil man ja auch dann, also ich finde, man war gar nicht so häufig auf diesem, was war das für ein Typ? Dieser Solicitor-Typ? Auf diesem...
Der Pflichtverteidiger,
Verteidiger, genau. Also ich fand, im Vergleich zu so Jamie und der Familie war man gar nicht jetzt so häufig bei dem. Und ich fand, diese ganze Anfangsszene von, die gehen ins Haus rein, dieses ganze Chaos wurde mit der Kamera auch super aufgefangen. Und dann, was dann quasi alles passiert, so was dieser Ablauf ist, fand ich irgendwie total spannend. Weil wenn man sonst so Polizeiserien oder Polizeifilme oder so schaut und das halt dann quasi, sag ich mal, normal geschnitten ist, dann... man ist zwar irgendwie schon dabei, aber es hat halt trotzdem so dieses, so ein bisschen Künstliche. Und als ich so diese erste Folge geguckt habe, dachte ich so, ah ja, so läuft das dann also ab. Okay, wenn jemand festgenommen wird und aha, da gibt's dann also diese Schleuse und okay, das ist also der Vibe jetzt hier im Polizeipräsidium. Die Leute kennen sich irgendwie alle und treffen sich auf dem Flur. Das scheint anscheinend so ein guter Vibe zu sein und irgendwie auch so diese... Also ich fand es eigentlich ganz spannend, dass gerade diese Zwischentöne dann auch immer eingefangen wurden. Ich kann, glaube ich, verstehen, wenn man zum Beispiel so eine 10-sekündige, 20-sekündige Szene hat, wo jemand wirklich nur über einen Gang läuft oder so, dass es vielleicht nicht so spannend ist. Aber ich war richtig, also auch schon bei 1 und 2, ich war richtig an den Fernseher getackert. Ich wollte eigentlich gar nicht weggucken, also mir war gar nicht langweilig. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen daran lag, wie die Sachen geblockt wurden. Das fand ich eigentlich auch immer ganz spannend zu sehen, wie sie quasi von einer, wo du normalerweise schneiden würdest, von einer Szene in die nächste kommt. Und also zum Beispiel im Polizeipräsidium, da geht dann quasi zwei Leute gehen durch den Gang und dann kommt von links dieser Oberpolizist ins Bild und dann folgt man dem. Und das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht zuzugucken, wie da die Übergänge sind. Ich fand das irgendwie cool als Stilmittel.
Ich finde auch, dass die Serie es geschafft hat, das abwechslungsreich zu gestalten. Also ganz oft habe ich das bei anderen Serien, die Plansequenzen verwenden, dass ich mich dann sehr schnell langweile oder dass ich sehr schnell merke, okay, dadurch, dass ihr nicht cutten könnt, dass ihr nicht in eine andere Szene schneiden könnt, habt ihr jetzt in der Handlung sehr viel Leerlauf. Während ich das jetzt bei Adolescence tatsächlich kaum gemerkt habe. Also ich habe tatsächlich in den ersten zwei Folgen ganz schnell vergessen, dass das eine Plansequenz ist, weil ich so sehr in der Handlung drin war und sich die Kamera auch so geschickt bewegt, dass es dann tatsächlich eigentlich wie eine ganz normale Serie fast schon wirkt, ohne schneiden zu müssen. Aber ich kann natürlich den Kritikpunkt von dir, Laura, auch komplett nachvollziehen, dass so, wenn das alles auf einer Plansequenz aufbaut, dass du dann natürlich so diese Reaktion oder auch dieses Hin und Her bei einem Verhör nicht hast. Also kann ich voll nachvollziehen.
Also es ist halt weniger psychologisches Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch immer eine Geschmackssache, ne? Also ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel jetzt bei bei Game of Thrones. Ich schmeiß jetzt Game of Thrones rein.
Oh, doch, doch noch.
Naja, wenn man da irgendwie so drüber nachdenkt, ne, so die ersten Staffeln, wo wir ja immer sagen, okay, das ist halt so mega geil, weil da so viele verschiedene Protagonisten sind und das ist irgendwie halt dieses soziologische, gesellschaftliche Geschichten erzählen, dass halt alle so ihren Teil dazu beitragen und du weißt nicht so ganz genau, okay, worauf kann, also du hast viele Momente, auf die du dich fokussieren kannst und die du geil findest. Ging mir bei Game of Thrones auch so, ich mochte die ersten Staffeln, ich meine, weiß auch jeder irgendwie lieber als die letzten Staffeln, die dann natürlich irgendwie sich auf wenigere Protagonisten fokussiert haben und sehr viel psychologischer reingegangen sind, weil sie nicht mehr auf die Bücher sich stützen könnten. Nur die Bücher an und für sich von George R. R. Martin sind halt eben genau mit diesem soziologischen Aspekt
Willst
geschrieben.
Willst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du mit psychologisch und soziologisch meinst für Leute, die zuhören?
Also was ich damit meine, ist tatsächlich dieses, also einmal, dass es halt die Gesellschaft ist, der die Protagonistin. Und bei psychologisch hast du dann halt eben dieses
so Einzelschicksal,
Individuum. Okay, genau, ja. Du hast eine einzelne Person, auf die du dich fokussierst. Und bei Adolescence hast du nämlich genau in den ersten zwei Folgen hast du halt eben das, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft leidet unter diesem Mord und möchte quasi in der Gemeinschaft herausfinden, was ist eigentlich passiert. Oder einige wissen es halt eben schon, andere versuchen es noch rauszufinden. Und dann wird eben das die Geschichte. Und im Vergleich aber jetzt zu Game of Thrones hat es für mich deshalb halt nicht so gut funktioniert, weil mir eben diese Individuen, die ja dann trotzdem bei Game of Thrones dann irgendwie, wo du reinzoomst, ne, wo du von der Gesellschaft reinzoomst auf die einzelnen Schicksale, das hat mir bei Adolescence teilweise gefehlt oder es war mir dann halt nicht stark genug. Also es war irgendwie immer so ein bisschen, es war so ein bisschen schwach. Und ich denke mir dann halt immer so, weißt du, wenn ich eine reale Geschichte, also wenn ich es real sehen will, was wie das abgeht in einem Polizeipräsidium, kann ich mir eine Dokumentation anschauen. Dann ja, muss ich mir keine Netflix-Serie anschauen.
Aber
und
ja.
Das war, ja.
Aber jetzt gehst du schon ein bisschen von dem ganzen Technischen weg und hinein in ja die Analyse. Vielleicht noch mal ein bisschen so von dem, was du ja gesagt hast, so von der Charakteranalyse können wir vielleicht aufgreifen. Dass Lisa, du hast ja in deinem Video, hast du das so schön gesagt, dass die Plansequenzen die Spannung erhöhen, weil wir sind gezwungen, den Figuren zuzusehen. Wir müssen die emotionalen Szenen durchstehen und werden nicht durch einen Schnitt in eine neue Szene erlöst. Das fand ich, hast du echt schön ausgedrückt.
Ganz krass, weil, also vor allem bei der, okay, das ist aber jetzt ein Spoiler.
Kann ich vielleicht umschreiben. Sonst kann ich noch was anderes dazu sagen, vielleicht was noch zum Thema One-Shot passt. Und zwar bist du ja mit dem One-Shot eigentlich auch und teilweise ein bisschen eingeschränkt. Also du musst dir halt genau überlegen, wo starte ich mit der Kamera und wo ende ich mit der Kamera. Und ich mag das ja eigentlich so dieses, das sogenannte Blocking oder wie man so auch Szenen, die jetzt nicht besonders spektakulär sind, wie man die anders irgendwie inszenieren kann. Zum Beispiel bei Severance haben wir ja darüber geredet, dass das eigentlich eine total simple Serie ist, die halt in einem einzigen Raum spielt. Nicht immer, aber teilweise schon. Und dass die Serie hier immer wieder neue Kamerawinkel findet. Und manchmal machen sie das bei Adolescence auch. Es gibt zum Beispiel in der letzten Folge wird eine Familie in zwei verschiedenen Einstellungen gezeigt, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen. Jetzt kein Spoiler, ich verrate jetzt nicht, was ich damit meine. Aber ich glaube, ihr, die ihr die Folge gesehen habt, wisst genau, was ich meine. Dass obwohl es ein One-Shot ist, wird die Familie zweimal unterschiedlich gefilmt. Und das sagt jedes Mal was aus, was ich echt ganz cool fand.
Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade weiß, was du meinst.
Ich auch nicht.
Du musst mal so Gegenstände sagen oder so.
Ah, im Auto, Entschuldigung, im Auto, ja, ich hab's okay. Nicht.
Das meinst du, jetzt weiß ich, was du meinst. Also einmal hinfahren.
Es gibt die Familie, setzt sich zweimal in den Van und es wird zweimal unterschiedlich gefilmt und beides sagt was aus. Das fand ich sehr cool. Ich fand es eher ein bisschen enttäuschend, als die vierte Folge anfing und ich gesehen habe, was in der vierten Folge gezeigt wird. Da war ich eher ein bisschen enttäuscht, weil durch das One-Shot-Konzept ja klar ist, dass das dann auch eben die ganze Folge dann auf einen Handlungsort oder auf eine Handlungsgruppe reduziert.
Eigentlich ich war auch erst enttäuscht.
Nee, aber eigentlich nicht, weil die könnten doch wie bei der Schulszene oder zum Beispiel, aber eigentlich auch in der ersten Folge, könnten die doch auch zwischen Häusern und so hin und her gehen, theoretisch, mit dem One-Shot.
Ja, aber
Es wurde eine Zeit gesetzt.
Ja, es wurde eine Zeit gesetzt.
Ja, das stimmt.
Und,
also zeitlich eingeschränkt.
Ich will das jetzt spoilerfrei halten, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, was mir da gefehlt hat. Aber Laura, bei dir klang es so, als hättest du dein erstes Bauchgefühl wäre auch so, aber als hättest du deine Meinung geändert. Habe ich das richtig interpretiert? Okay.
Mhm. Weil ich dann verstanden habe, dass die letzte Folge ihre absolute Daseinsberechtigung hat, in dem, was da erzählt wird.
Ja,
das ist nämlich. Ich habe aber erst gedacht, ich bräuchte es nicht. Aber dann habe ich gemerkt, doch, es ist aber doch interessant.
Ja, ich fürchte, wir können da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil es halt ein Spoiler-Territorium
gibt. Soll ich schon spoilern oder kann man noch Sachen sagen, die spoilerfrei sind für die Leute, die es noch nicht geschaut haben?
Naja, ich würde halt, wir haben ja jetzt über das Technische geredet.
Ja.
Und das ist aber halt nur die eine Seite.
Ja, das stimmt.
Und deswegen würde ich halt eher über die andere Seite noch reden. Und das sollte schon spoilerfrei sein, damit es halt möglichst viele Leute mitbekommen, würde ich sagen. Mhm. Weil kein Spoiler, schnell stellt sich eben in der Serie heraus, dass fragwürdige Männlichkeitsbilder was mit der Tat zu tun haben. Und seit dem Release der Serie wird vor allem in Großbritannien über Misogynie, also über Frauenfeindlichkeit geredet. Netflix hat die Serie zum Beispiel den Mittelschulen im UK kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das ist auf der einen Seite natürlich super, also eine tolle Geste auch von Netflix. Aber ich habe mich dann so gefragt, bringt denn das überhaupt was? Denn Adolescence richtet sich ja, wenn man sich so anschaut, wer da so die handelnden Figuren sind, ja in erster Linie an Eltern beziehungsweise Erwachsene. Und nicht so an Teenager. Das heißt, wenn ich jetzt als Teenager in der Schule sitze und dann Adolescence gucke, lerne ich da so viel? Also lerne ich da was? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das?
Sehe ich auch noch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon Spots gesehen im Fernsehen, die da das besser aufgearbeitet haben für Teenager. Ich sehe es auch eher so, dass es was ist, was so ein bisschen was so ein bisschen irgendwie nochmal in der Gesellschaft zeigen soll, das ist das, was ihr verpasst, wenn ihr halt eben nicht die Tür öffnet und wenn ihr eben auch nicht wisst, was da eigentlich zum Beispiel irgendwie im Smartphone oder am Computer von eurem Kid irgendwie so passiert. Und genau diese, genau damit spielt es ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich als Teenager dann sowas ist, wo du halt sagst, okay, da lerne ich jetzt irgendwie daraus, dass ich das nicht machen soll, weil dafür wird es mir dann eben am Ende auch zu wenig gebrochen.
Genau, weil eigentlich geht es ja darum nicht so wirklich. Und auch kein Spoiler, aber in der Serie spielt zum Beispiel Social Media schon auch eine Rolle, aber es wird zwar thematisiert, aber nie gezeigt. Das war, denke ich mal, eine bewusste Entscheidung von den Serienmachern. Aber ich weiß, was sie machen wollen. Also Adolescence ist jetzt kein True Crime. Adolescence ist kein Whodunit, sondern halt im Prinzip ein Familiendrama. Aber wenn wir Adolescence jetzt unter dem ganzen Deckmantel oder unter dem Vorzeichen von Frauenfeindlichkeit betrachten, fällt da schon viel weg und das fand ich nicht so doll, muss ich gestehen.
Aber zum Thema nochmal so als Lehrmaterial nutzen. Ich habe gerade so überlegt, wie man das hätte machen können, weil ich gebe euch recht, dass die Serie wird ja schon aus der Sicht von den Erwachsenen erzählt. Also ich meine, Jamie hat zwar auch seine Momente, wo er dann, weiß ich nicht, zum Beispiel über diese ganze Instagram-Sache redet oder so und irgendwie Sachen erklärt, da wo dann auch seine Beweggründe er in Folge 3 erklärt, und also nicht Beweggründe, aber seine einfach mehr über seinen Charakter quasi herauskommt. Aber es ist ja schon so, zum Beispiel, wenn sich der Polizeidude mit seinem Sohn unterhält, dass dann das sozusagen schon ein bisschen diese Sicht ist von als Erwachsener, oh, das machen die Kids also, das ist also schlecht. Aber wenn man jetzt, also man hätte ja quasi, wenn man das aus der, also eher aus der Sicht der Teenager hätte machen wollen, hätte man ja noch viel mehr den Teenager-Gruppen, die auch in Jamies Klasse oder hier, wer ist der andere Typ noch, der Freund von Jamie, also von der Gang da, die da mit gewesen sind, den hätte man ja noch viel mehr folgen können. Ich glaube, es gab nur eine Szene von den Freunden von Jamie in Folge 2. Und dann hätte ich mich aber gefragt, wenn man jetzt sozusagen mehr, also das so erzählt hätte aus der Sicht der Teenager heraus, dann hätte das ja nicht zwangsläufig oder es wäre schwieriger gewesen, so eine Bewertung von außen auf die Sachen, die passieren, zu erzählen, weil die Teenager in der Geschichte ja denken, dass das sozusagen normal ist, was sie machen, oder dass sie vielleicht sogar im Recht sind mit dem, was sie machen. Und innerhalb derer Gruppe hätte es vielleicht, hätte man dann so einen Teenager machen müssen, der dann eine andere Meinung hat und dann dagegen angeht oder so, um zu symbolisieren, dass es irgendwie falsch ist oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also es hätte vielleicht so ein bisschen dieses bewertende Element dann, also es hätte schwierig werden können, so ein bewertendes Element reinzubringen, wenn man das, wenn man damit eben dann aufklären will. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hat Sinn ergeben.
Aber gibt es denn ein bewertendes, oder was meinst du mit dem bewertenden Element? Weil zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel ganz spannend, dass die Serie, also ich will nicht sagen nicht bewertet, weil klar, Mord ist schlecht, aber ansonsten hält sich die Serie sehr mit, so mit einem Urteil zurück. Oder mit einem, sagen wir vielleicht besser nicht mit einem Urteil, sondern mit einem einfachen, mit einem schnellen Urteil. Also, dass das, was wir so denken, ja, keine Ahnung, das Kind wurde zu einem Mörder geworden, ja, das lag bestimmt daran, weil, keine Ahnung, der Vater hat das Kind geschlagen oder so. Oder dass der Vater alkoholkrank ist. Und ich finde, so diese einfachen Erklärungen macht diese Serie nicht.
Und, aber da kann ich ja zu sagen, da haben die Macher mit Absicht drauf verzichtet, weil die das, die haben gesagt, sie wollten mit Absicht nicht, dass die Familie quasi zerrüttet ist, weil sie damit darstellen wollten, dass das in jeder Familie passieren könnte, weil es eben diese Bewegung gerade gibt mit, und das ist ja noch ein Punkt jetzt zu, es wird nicht bewertet, es wird ja auch mehrfach in der Serie gesagt, dass dieser quasi, es wird Zitat Andrew Tate Scheiß, sagen sie ja sogar so, dass es halt schlecht ist und so, und das, dann gibt's dann auch eine Szene, wo, Polizeipräsident halt sagt, er musste jetzt irgendwie auch der Mutter erklären, dass halt ihr Kind tot ist und sowas. Und also ich finde, es gab halt nicht so eine, also ich finde, es gab schon so ein paar Situationen, wo das gesagt wurde, in meiner Erinnerung.
Aber ich finde es trotzdem eben interessant, dass genau das, was dass die Serie das macht, was du eben gesagt hast, dass nämlich eben im Prinzip könnte es jeden treffen. Und im Prinzip ist halt jedes Kind, dass so dieser Propaganda ausgesetzt ist, so empfänglich dafür. Vor allem in einem gewissen Alter, wenn du eh unsicher bist, vielleicht auch irgendwie Probleme mit dir hast und dann in der Schule auf widrige Umstände triffst.
Ich weiß halt immer nur nicht, weil das halt so ein, es ist halt so ein Extrembeispiel und also Mord ist das Extremste, was dabei rauskommen kann, ne? Nach Vergewaltigung, nach Schlagen, physische Gewalt und so weiter. Und ich frage mich halt immer, ob das nicht dann eigentlich wieder eine Distanz schafft.
Weil das so krass ist quasi.
Weil es so krass, ich meine, so krass ist es ja nicht. Und eigentlich sind ja aber diese kleinen frauenfeindlichen Sachen, die jeden Tag passieren und die Frauen auch jeden Tag erleben, das ist ja eigentlich das, was ja wie so ein Tropfen im Stein, das immer weiter so aushöhlt, die Gesellschaft. Und dann frage ich mich, kann das wirklich, also deshalb wieder zurück, ne? Ist es vielleicht ein Weckruf an Eltern zu sagen, okay, wir müssen das nochmal genauer kontrollieren, weil dafür brauchst du dieses Extrem. Aber um jemanden, der schon sich auf diesem Weg befindet, ist es wirklich ein abschreckendes Beispiel, weil ich meine, ermorden würde ich ja jetzt auch nicht.
So. Also, aber dieses, was du meinst mit diesem, diese ganzen Kleinigkeiten, die auch schlimm sind, sind quasi ein Tropfen, dieses Aushöhlen. Das scheint ja quasi in der Gesellschaft noch nicht zu reichen, dass dann Bewusstsein geschaffen wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, aber guck mal, diese ganzen kleinen Sachen, können, das wurde ja in der Serie auch so ein bisschen aufgedröselt mit dieser Mobbing-Geschichte und so. Oder mit der Mobbing-Geschichte eigentlich nicht so gut, weil es auch ein bisschen teilweise wie eine Entschuldigung klang. Aber ja. So diese ganzen kleinen Tropfen können im Endeffekt zu dieser krassen Sache führen. Aber ich kann auch verstehen, dass es vielleicht zu abstrakt sein könnte.
Ich find's halt, also das meine ich damit, wenn was zu brechen, weil ich finde zum Beispiel, also wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, was gibt es denn noch für Serien, die toxische Männlichkeit zeigen? Und ich glaube, also da sind mir schon einige eingefallen.
White Lotus Staffel 3.
Ja, aber auch da können wir gleich drüber sprechen, wie weit das gebrochen wird oder nicht. Und was mir halt im Moment gerade auffällt, ist, dass Serien eigentlich, und das ist ja auch schon wieder so ein Phänomen der Zeit, dass sie nicht mehr so politisch und nicht mehr so gerade raus sind, wie vielleicht noch vor 2 Jahren, weil nämlich der extreme Backlash gekommen ist und die ganze Zeit rumgeschrien wurde, nein, das dürfen künstlerische Serien, dürfen nicht so politisch sein.
Da bin ich immer gespannt, was die Leute dazu sagen.
Persönlichen Rechte.
Weil Leute sagen ja immer noch alle überall, ja, alles, was gemacht wird jemals, ist politisch, auch im Jahr 2025.
Also, Fun Fact, Elon Musk hat Adolescence Rassismus, oh, ich muss riesige Quotes, Airquotes machen, Rassismus gegen Weiße vorgeworfen, weil, ja, hat er wohl.
Also, aber er sagt doch bei allem, dass es Rassismus gegen Weiße ist. Ja. Aber wie, bei Adolescence ist das die erste, na gut,
okay. Können wir kurz noch erklären, warum das nicht geht?
Warum Rassismus gegen Weiße nicht geht?
Ja,
mach
okay,
mal.
Okay, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Aber im Prinzip kann es natürlich, also ich habe da auf meinem privaten YouTube-Kanal ja auch ein Video dazu gemacht und das mal in so einem Halbsatz erwähnt. Und da wurde mir dann in den Kommentaren vorgeworfen, dass es ja auch sehr wohl Rassismus gegen Weiße geben kann. Wenn zum Beispiel in einem Friseurladen jetzt nehmen wir mal an, das ist so einer dieser typischen Barbershops, ja, und da geht jetzt so jemand rein, der sieht so aus wie ich. Und dann geht da so jemand rein, der so eher migrantisch aussieht, dass der vielleicht irgendwie früher drankommt als ich, weil der Barbershop-Besitzer sich
aber
denkt.
Aber das ist kein Rassismus.
Nee, Moment, da das wollte ich ja jetzt gerade dahin zukommen.
Das ist kein Rassismus.
Da wollte ich ja jetzt gerade zu drauf sprechen kommen. Das ist so eins so von so Beispielen, die dann in so Kommentaren immer genannt wird. So, da kann man natürlich sagen, das kann schon sein, dass so dass ich jetzt später drankomme, beispielfrei erfunden, kann schon sein, dass das auch daher kommt, weil das eine rassistisch geprägte Sichtweise ist, halt gegen mich als Vertreter der weißen Mehrheitsgesellschaft. Aber was Rassismus in dem Fall eigentlich meint, ist ja nicht so weg von der individuellen Ebene und hin auf die gesellschaftliche Ebene. Also du hast in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland, sagen wir es mal, wie es ist, wirst du als weißer Mensch nicht systematisch, das heißt rassistisch systematisch benachteiligt, wenn du weiß bist. Also niemand im Arbeitsumfeld zum Beispiel guckt auf deinen Nachnamen, heißt du Meier oder Hubert oder so und denkst so, nee, den stelle ich lieber nicht ein, der spricht wahrscheinlich unsere Sprache nicht oder sowas. Oder du hast keine...
Ja, boarisch, genau. Ich würde nicht in Bayern eingestellt werden, weil ich das nicht verstehe.
Oder du hast Probleme wenn du eine Mietwohnung suchst, oder mit einem komischen Nachnamen, na, ob der seine Miete pünktlich zahlt, ja, keine Ahnung, dann nehme ich doch lieber den, der so einen deutsch klingenden Namen hat. Und das ist mit Rassismus eben gemeint, dass Weiße, also Teile der Mehrheitsgesellschaft davon ja auch profitieren von dem ganzen System. Habe ich das einigermaßen gut erklärt?
Ja. Okay. Rassismus ist strukturell, Diskriminierung kann individuell erfolgen.
Und Weiße, und das, man muss ja auch historisch einfach sehen, dass halt Weiße jetzt nicht die Gruppen waren, die rassistisch diskriminiert wurden unter schwersten Bedingungen.
Aber ich glaube, ich kann dann jetzt wieder den Bogen zurück zu Adolescence schlagen, okay. Weil klar ist Jamie weiß. Und man könnte jetzt sagen, also weiß und männlich, ja, also Teil von zwei privilegierten Gruppierungen. Und wenn du ihn jetzt persönlich fragen würdest, würde er sich, glaube ich, nicht privilegiert empfinden. Mhm. Und ich finde, das ist auch irgendwie wichtig, dass Jamie eben weiß ist. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen kritisiert, dass Adolescence so ein bisschen da um den heißen Brei herumtanzt und dass Sachen vielleicht auch bewusst aus Angst vor Backlash eben nicht explizit ausspricht. Aber dann ja irgendwie doch dann das zeigt. Also das fand ich eben doch ganz spannend, weil ich habe mir nämlich so, also ich will nicht sagen, ich habe mich ertappt gefühlt, aber ich habe so ein bisschen so an meine eigene Schulzeit zurückgedacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte so ein bisschen Probleme in der Schulzeit, hatte jetzt keine wirklichen Freunde, keine guten Noten, hatte Probleme mit Mobbing. Und wenn du dann halt in der Zeit hörst, so, ja, Mädchen sind eigentlich die besseren Menschen. Also die haben bessere Noten, werden von allen lieber gemocht, Lehrer finden die besser, die kommen auch besser dann später im echten Leben klar, haben bessere soziale Strukturen und dann gibt's halt so Sachen wie den Frauentag. Und ich weiß, dass ich mir damals als ungebildeter 14-Jähriger gedacht habe, wo ist eigentlich mein Tag? Also warum wird auf Mädchen quasi so viel Rücksicht genommen, obwohl die doch eh quasi, denen wird alles zugeworfen, also habe ich das empfunden, denen gelingt alles und ich struggle hier jeden Tag, wo es quasi mein Männertag in Anführungszeichen. Und ich bin mir sicher, wenn es damals Social Media gegeben hätte, also Social Media im Sinne von TikTok oder sowas wie Andrew Tate, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da auch auf eine schiefe Bahn geraten wäre, weil ich halt so vom Mindset so anfällig dafür war. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hatten Politik und Soziologie, weiß ich nicht, hatte ich glaube ich nicht in der Schule, aber so dieses Thema, dass Frauen eben von der Gesellschaft benachteiligt werden durch strukturelle Benachteiligung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mir alles selber aneignen musste, dass das kein Thema war im Unterricht.
Bei uns war das auch, da kann ich gar nicht dran erinnern, dass das erwähnt wurde jemals. Es gab nur immer Girls Day an der Schule, wo man dann irgendwelche Berufe ausprobiert hat.
Ja. Naja, das ist so Förderung, ohne dass du erklärst,
was warum eigentlich, warum. Erst hier ist nur, hier ist der Girls Day, viel Spaß, aber nicht so, was hat das für einen Hintergrund?
Naja, ich glaube, was in so einer Diskussion halt dann natürlich immer für mich so ganz klar wird, ist, dass erstmal dieses Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, das Patriarchat, ist ja nur für eine ganz, ganz kleine Gruppe gut.
Aber und eine ganz, ganz große Gruppe denkt, dass es gut für sie ist.
Genau, und das ist ja auch immer so dieses, also da gibt es ja mehrere, Auswucherungen irgendwie von, ne? Also was weiß ich, wenn ich zum Beispiel fest daran glaube, dass ich irgendwann mal Millionär werden kann, dann werde ich natürlich die Politik von Parteien gut finden, die Politik für Millionäre macht, weil das könnte ja ich sein. Und genau, und es ist halt eben dann auch so, dass jetzt, wenn du halt eben nicht zu dieser ganz kleinen Schicht gehörst, die halt irgendwie eben dann doch weiß und reich und privilegiert und meist männlich ist, dann hast du halt eben immer in verschiedenen Variationen abgelost. Und ich glaube, darüber reden wir viel zu wenig in der Gesellschaft. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass da ein riesen Potenzial für sozialen Aufruhr und Revolution drin liegt, wenn du einmal für dich klar kriegst, dass diese Mehr von auch du kannst es schaffen, dass es wie die Karotte ist, die ständig irgendwie vors Gesicht gehalten wird, irgendwie auch du kannst mal reich werden, auch du kannst irgendwann erfolgreich sein, auch du kannst das, auch du kannst einen Porsche fahren, auch du kannst, und das ist natürlich auch jetzt irgendwie gerade bei Jungs in dem Alter, wenn die dann auf einmal so die ersten Erfahrungen machen und merken, dass dieses Versprechen, das löst sich ja gar nicht ein, das passiert einfach nicht. Das ist natürlich ein riesen Frustrationspotenzial.
Ja, da muss irgendjemand schuld sein daran natürlich.
Genau, da muss jemand dran schuld sein.
Ja. Ich bin gerade total wieder geflasht davon, oder nicht geflasht, aber so während dieses Podcasts merke ich die ganze Zeit, wie viele Verbindungen es eigentlich wirklich zu, also jetzt zwischen White Lotus und Adolescence gibt, weil das halt eben so zwei problematische oder zwei Sachen in der Gesellschaft quasi aufarbeitet in Serienform.
Ich glaube, da hat's in letzter Zeit viele Serien. Also ich könnte auch genauso den Bogen schließen zu Succession. Ich kann auch den Bogen schließen zu The Bear. So. Ja, auch das sind alles Serien, die mit toxischer Männlichkeit irgendwo sich beschäftigen.
Also ich fand es auf jeden Fall Adolescence einfach auch nochmal dadurch super bedrückend, dass das eben halt so um Schulkinder ging und so. Also das fand ich, dass dieses Element fand ich irgendwie noch krass. Und halt dann auch, wie es rübergebracht wurde. Also diese Leute haben ja alle so dermaßen gut geschauspielert irgendwie, fand ich. Vor allem Owen Cooper, also der Jamie gespielt hat in Folge 3. Da war ich so, Junge, willst du mir sagen, du hast noch nie irgendwas gedreht und du warst nur einmal bei irgendeinem Theaterkurs und dann machst du sowas? So, lernst erstmal so eine Stunde lang Text auswendig? So, was ist da los? Und irgendwie diese Kombination von genau dem Inhalt und wie es rübergebracht wurde und wie ich fand dann halt auch die Auswahl des Kamerawerkzeugs hat es echt nochmal irgendwie diese ganzen Themen, kann man sich natürlich fragen. Es gibt halt viele Arten und Weisen, so ein Thema aufzuarbeiten, aber an sich ist es auch schon mal eigentlich eine gute Sache, dass dadurch es so erfolgreich ist, Leute drüber sprechen, würde ich jetzt erstmal sagen.
Es ist natürlich die Frage, worüber wird dann geredet? Ich glaube, in Deutschland, wenn überhaupt, würde dann so ein bisschen so das Thema Handyverbot an Schulen thematisiert, wo, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich meine, dass Soziologinnen und Soziologen gesagt haben, das löst kein Problem. Also da macht man es sich zu einfach. Das Handy ist da quasi nur ein Symptom, aber würden halt die Probleme nicht lösen. Und zum Beispiel, ich habe hier was gefunden von einem Lehrer, der sich auf Social Media, halt viel auf Social Media macht, den Netzlehrer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den.
Den kenne ich, ja.
Also der hat zum Beispiel neulich gepostet, dass halt 50.000 SchülerInnen im Jahr ohne Abschluss die Schule verlassen. 25% können in der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben. Wir haben einen Investitionsstau von 55 Milliarden Euro und 80.000 fehlende Lehrkräfte. Aber worüber wird diskutiert? Halt um Symbolpolitik. Es wird darüber diskutiert, dass man ja vielleicht, wenn man nur das Handy verbietet, dass sich dann all diese strukturellen Probleme irgendwie in Luft auflösen. Ich weiß natürlich, warum das gemacht wird, weil du hast halt in Deutschland den Föderalismus. Es gibt das Kooperationsverbot, ich glaube, so heißt das, zwischen Bund und Ländern. Und es ist ein unfassbar kompliziertes Problem. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Holy shit.
Ja, das denke ich auch richtig häufig. Also ich meine, damals, als ich in der Schule war, da fing das gerade alles so an mit so Facebook und WhatsApp und weiß nicht, SchülerVZ, SchülerCC, MySpace vielleicht noch. Aber man hatte halt nicht, also Handys waren halt noch so mega, also es ist, ich glaube, so als ich in der Oberstufe war, hatten die ersten Leute ein Smartphone. Bei euch war es ja wahrscheinlich dann noch, ist ja wahrscheinlich auch mit so einem Antennenhandy rumgelaufen, ne?
Ich habe das Handy benutzt, um zu telefonieren und um Snake zu spielen, glaube ich.
Oh, ich hatte auch immer Snake. Ich hatte so ein Spiel, das hieß Wallbreaker, und da muss man immer mit so einem Baseballschläger, also so einem pixeligen, irgendwie so eine Wand also musste immer so Bälle gegen so eine Wand hauen, dann ist immer mehr weggegangen von der Wand. Und ab dem vierten Level musste man aber bezahlen und dann habe ich es immer nicht weitergespielt. Weil ich auch Angst hatte, auf den Knopf zu kommen, den Bezahlknopf.
Ich hatte mein erstes Handy zu der Zeit noch, als man maximal 20 SMS speichern durfte.
Ja, aber ich musste auch immer noch SMS löschen. So die ganzen jungen Leute, die uns zuhören, so, was sind SMS? Warum musste man sie löschen? Und hier noch so, ich habe auch immer, auch dieses Tippen immer noch, ne, dass man nicht einzelne Buchstaben hat, sondern...
Also ja, so hochtippen.
So hoch. Und ich habe auch nie T9 benutzt, weil ich T9 irgendwie überfordernd fand. Also T9, diese Wortergänzungssoftware. Nein, ich will es nicht mal Software nennen. Es war so ein Feature, dass dann, damit du eben nicht viermal auf die 4 drücken musst, um irgendwie, also gerade sogar überlegen, was du dann bekommst. Aber ja, anyway, Schulzeit auf jeden Fall deutlich anders als jetzt. Und ich habe auch eine Freundin, die Lehrerin ist und die dann irgendwie mir erzählt, dass die immer dann irgendwelche so TikTok-Drama zwischen den Schülern, weil irgendwie ein Schüler nicht in einem TikTok von irgendwem anders sein durfte und dann muss sie das irgendwie klären und sie ist auch nur so, holy shit.
Wow. Ja. Habt ihr eigentlich Trust gesehen, diesen Film mit Clive Owen? Der ist, glaube ich, auch schon wieder... Also das war so einer von diesen Filmen, der damals auch, finde ich, total die Wellen geschlagen hat, wo, also gerade so im englischsprachigen Raum, wo dann auch irgendwie wieder über Internet und Kinder und so weiter nach diskutiert worden ist. Daran erinnert mich die Serie. Und ich frage mich dann aber immer so im Nachhinein, hat sich wirklich was geändert?
Wir reden jetzt schon ganz schön viel über Adolescence. Gleich geht's weiter mit The White Lotus. Aber eine abschließende Frage hätte ich noch an euch. Und zwar, in Adolescence geht's ja, wie gesagt, um Frauenfeindlichkeit und um toxische Männlichkeit. Aber in erster Linie aus der männlichen Perspektive. Welcher Film oder welche Serie hat euch denn gut gefallen, der das Thema aus der Frauenperspektive zeigt?
Ich würde jetzt sagen, es gibt nicht so eine Serie, wo ich jetzt, wo das komplett gezeigt wird, weil ich meine, da geht's ja, also wenn es um toxische Männlichkeit geht, dann gibt es so individuell Beispiele, ne? Also wenn du jetzt irgendwie über eine Serie sprichst wie Unbelievable zum Beispiel, wo es ja aber auch um Vergewaltigungen geht, das fand ich eine extrem krasse Serie, ich glaube, die finde ich 50.000 Mal besser und krasser als Adolescence, aber okay. Oder ich meine, was ich ja schon gemeint habe, ne, also Succession zum Beispiel ist ja auch eine Serie, die das immer wieder aufgreift, ne, wo du dann halt irgendwie anhand von den Frauen irgendwie siehst, irgendwie wie toxische Männlichkeit sich auf sie auswirkt. Bei The Bear vielleicht so ein bisschen, bei Euphoria definitiv.
Ja, ich fände jetzt gerade aus dem Stand, ich auch gerade am Überlegen, aber ich habe gedacht, bei Sex Education gibt es ganz viele so Storylines, zum Beispiel mit Amy und dass sie nicht Bus fahren will, weil dieser creepy Dude da ist, der irgendwie da irgendwie eklig zu ihr ist.
Ja.
Und da ist es ja, werden ja generell sehr viele Themen offen angesprochen. Das fand ich tatsächlich ganz cool an der Serie.
Wie hieß nochmal die Serie mit, ich habe den Namen vergessen, auch auf Netflix.
Die Serie mit der Person, deren Namen wir nicht wissen.
Oh mein Gott.
Da brauche ich ein bisschen mehr Kontext.
Mit dem Mädchen, wo es auch zu viele Staffeln gab.
Ah, 30 Reasons Why.
Ja, genau.
Oh, da habe ich 4 Folgen von geguckt und dann habe ich aufgehört, weil irgendwie hat mich das, ich weiß nicht, irgendwie war ich da nicht so drin. Ich habe nie weitergeguckt.
Da war das aber auch Thema auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das war so eine krasse Phase mit 13 Reasons Why irgendwie. Mhm.
Also ich glaube, wenn wir so eine Empfehlung raushauen sollten, ich glaube, bei also Sex Education hat das schon echt echt gut gemacht, so die weibliche Perspektive mit reinzunehmen. Und Unbelievable, auch auf Netflix, war auch ziemlich krass, hat halt jetzt nur am Rande was damit zu tun, aber natürlich auch mit Frauenfeindlichkeit. Wenn eben dem Opfer nicht geglaubt wird, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass die Polizei oder der Polizist da eine gewisse Sichtweise hat. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einer anderen Serie, nämlich The White Lotus von Mike White auf Wow. Die Serie handelt von Urlaubern und Personal des White Lotus, einer fiktiven internationalen Hotelkette. Jede Staffel ist unabhängig von den anderen und spielt in einem anderen Ort. Und in den Kommentaren unter einem Recap habe ich ein sehr schönes Fazit über White Lotus gefunden, nämlich: Die Botschaft der Serie ist, dass furchtbare reiche Leute am Ende immer ihren Willen bekommen. Am Ende von Staffel 1 kommen alle reichen Leute ungeschoren davon und kehren in ihr Leben zurück, aber alle Mitarbeitenden, die ihnen gedient haben, bleiben mit ruiniertem Leben zurück. Laura, das ist ja schon im echten Leben so. Warum sollte ich mir das auch noch in 6, 7, 8 Folgen lang antun?
Noch mal kurz zurück. Ich habe nämlich, mir ist gerade noch die perfekte Serie eingefallen. I May Destroy You.
Das war außerdem ein Spoiler ganz schön für White Lotus,
das,
oder?
Das ist erste Staffel. Komm, ja, okay, das ist so lange her.
Ihr müsst alle I May Destroy You gucken.
Auch wo kann man das denn gucken?
Wow.
Worum geht's? Oder warum muss man das gucken?
Weil das tatsächlich die weibliche Perspektive auf toxische Männlichkeit zeigt. Deshalb. Aber White Lotus, okay. Ich war so gerade gedanklich so abgelenkt davon, weil ich dachte, Mann, da gibt's doch diese eine Serie, wo das so gut. Okay. Warum solltest du dir White Lotus anschauen? Ja, weil es halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch spannend ist zu sehen, wie pervertiert Reiche sind.
Ganz ehrlich, ich habe mich aber auch als ich habe jetzt ich hatte es leider noch nicht geschaut gehabt vor Staffel 3. Es war irgendwie schon ewig auf meiner Watchlist, deswegen dachte ich, ich kann jetzt aber nicht nur Staffel 3 gucken, ich muss jetzt auch Staffel 1 mal anfangen. Bin damit fast durch. Ich habe es angefangen zu gucken und ich war so, boah, warum gucke ich das eigentlich wirklich? Also aus dem Grund, warum Fabian jetzt gefragt hat, weil ich war echt so, diese eine Familie, also alle reichen Leute, die haben mich wahnsinnig gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, sorry Laura, ich habe dich unterbrochen, aber ich wollte noch
Nein.
mal...
Also mehr kannst du dazu auch gar nicht sagen. Also es ist halt irgendwie faszinierend, das anzuschauen.
Also am Anfang war ich deutlich mehr genervt und deutlich weniger fasziniert. Ich war nur so, Leute, ihr habt so viel Geld, ihr macht so einen geilen Urlaub und ihr habt alle schlechte Laune und wisst das nicht zu wertschätzen, was für ein Privileg ihr habt, dass ihr in diesem geilen Spa-Hotel-Ding sein kann. Und dann, weiß ich nicht, ja, nee, also vor allem diese Familie hat mich in Teil 1 wahnsinnig gemacht. Und gibt's ja echt in Staffel 1 vor allem, gibt's ja echt noch so ein paar so überkandidelte Charaktere wie so Tanja oder, wie heißt der Typ noch? Armand, der Hoteldirektor und so.
Ja.
Und dann kam man auch ein bisschen mehr in die Einzelgeschichten rein, aber es gab echt so, jedes Mal, wenn dieser Vater aus der Familie auftauchte und irgendwie über, weiß ich nicht, sein neues Bewusstsein geredet hat, weil er ja fast Krebs gehabt hätte oder so, da war irgendwie, also, ach, ja, nee, I don't know, anyway. aber was Laura auch gesagt hat, es ist wirklich irgendwie faszinierend auch. Und vor allem finde ich es faszinierend, also ich dachte, denke dann zwischendurch immer, ja, das ist ja halt so eine lustige Geschichte, aber es wird ja wirklich sehr viele Leute geben, die wirklich so sind einfach. Und das finde ich beunruhigend.
Ich glaube auch. Und ich glaube, das ist halt das, was mir immer wieder so auffällt und wo es dann irgendwann für mich auch nicht mehr so ganz funktioniert bei White Lotus, ist halt, es ist schon sehr amerikanisch. Und es spielt auch schon so ein bisschen damit, was für ein Klischee man teilweise gerade über reiche Amerikaner hat. Das enforced es halt bei mir total, dass ich so denke, ja, okay.
Aber also vor allem in Staffel 1 gibt's aber auch wirklich witzige Dialoge. So Tanja aus Staffel 1 hat so geile One-Liner immer. Und ich jetzt in Staffel 3 hat es für mich nicht ganz so wiederholt, hat es nicht ganz so viel Spice in den Charakteren, sage ich mal. Die sind nicht ganz so komplett ins Absurde oder sind nicht so eine, ja, wie sagt man das denn? Sind nicht so wirklich so Charaktere, nicht so Charaktertypen wie in 1 jetzt mit zum Beispiel Tanja.
Ja. Sehe ich auch so.
Ich finde halt, das ist so eine komplett, also das ist so ein kompletter Trip, aber auch die Serie irgendwie. Also man hat halt diese reichen Leute, die irgendwie jenseits von Gut und Böse sind und irgendwie auch überhaupt nicht checken, wie abgedriftet die eigentlich sind und die so Probleme haben, wo andere Leute drauf gucken und denken, also eure Probleme sind wirklich in einer ganz anderen Liga als meine Probleme und zwar weiter unten. Und dann ist es aber, hat man halt dieses Urlaubssetting drumherum, diese perfekte Landschaft irgendwie, dann dieses, alle sind gestresst, aber im Kontrast zu dieser Spa-Welt. Und das ist irgendwie, und dann vor allem in den, die erste Staffel, ich weiß nicht, wie es in der zweiten jetzt ist, also einmal gibt's ja diesen super seltsamen Theme-Song und der zieht sich ja, diese Melodien ziehen sich ja auch immer so ein bisschen durch den Score von der Serie. Und dann hast du halt dieses, es gibt Drama, krasse Figuren, dieses, oh yay, Urlaub, und dann dieses Lü-lü-lü-lü irgendwie so daneben bei und du denkst dir nur so, was guckst du dir gerade an? Aber irgendwie ist es halt dann auch so ruhig, aber packend trotzdem, dass man dabei bleibt. Ja, das ist mein Pitch.
Ja, ich fand halt bei der ersten Staffel, wenn wir jetzt schon mal tiefer reingehen wollen, ich fand halt bei der ersten Staffel, dass es halt funktioniert dieser Trip halt irgendwie noch so am besten. Mhm. Also ich habe wirklich die erste Staffel krass abgefeiert, weil ich wirklich da eben dann doch schon die meiste Zeit fasziniert war, weil die Leute wirklich einfach so komplett drüber sind und irgendwie komplett delusional irgendwie durch die Gegend laufen irgendwie und denken, dass ihre Probleme die krassesten Probleme sind ever. Mhm. Und gleichzeitig hast du, also das, was du gerade eben meintest, ich finde auch die smartesten Dialoge kommen in der ersten Staffel vor. Ich finde, in der zweiten ist es immer noch teilweise spannend, aber ich habe zum Beispiel dann irgendwann auch gemerkt, dass ich die letzte Folge nie zu Ende geguckt habe.
Oh, die letzte Folge vor allem, weil ich glaube, die letzte Folge, die ist ja so durch mein Social Media Feed gerattert mit diesem.
Ich weiß, aber ich glaube auch
deshalb. These gays, they're trying to murder me. Ja, Tanja und das Boot, ey. Also eigentlich krass, dass es dann eigentlich dann gar nicht so, dass du es gar nicht weitergeschaut hattest.
Nee, weil ich musste es nicht weiterschauen. Und ich glaube, jetzt bei der dritten Staffel zum Beispiel auch, ich habe dir gerade auch nochmal geschrieben, ich habe das komplette Ende bei der dritten Staffel vorhergesagt, seit Folge 1 oder 2. Ich habe das gestern mit einer Freundin geguckt und ich habe genau das gesagt, dass das passieren wird. Und es ist halt so, okay.
Also ich habe nicht so viel gecallt wie du, aber schon einiges irgendwie. Aber ich habe am Anfang von Staffel 3 habe ich häufig gedacht so, oh, das, also ein paar Handlungsstränge sind schon so sehr repetitiv inzwischen. Also ja, anscheinend nehmen alle reichen Leute irgendwelche Beruhigungsmittel und irgendwie hat immer irgendwer auch ein Substanzenproblem und irgendwie gibt's dann halt, weiß nicht, den Charakter und den Charakter. Aber dann hat sich jetzt noch ein bisschen weiter aufgefächert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt spoilern von, ich weiß gar nicht, wie im,
ich würde vielleicht, bevor wir auf den Spoiler-Part kommen, nochmal auf das Thema toxische Männlichkeit zu sprechen kommen. Ja. Yay. Denn klar, die Serie hat jetzt nicht dieses eine Thema, so wie bei Adolescence. Also in der ersten Staffel von The White Lotus geht es ja in erster Linie so um Familienkonflikte. In der zweiten ging es dann so um Beziehungen und Untreue. Und in Staffel 3, darum würde ich jetzt mal sagen, wer man hinter der Fassade wirklich ist. Aber es gab schon immer auch so Handlungsstränge, wo so toxische Männlichkeit thematisiert wurde. So in Staffel 1 so Mark Mosbacher, der halt so ein ganz seltsames Selbstbild davon hat oder sich selbst unter Druck setzt, weil er halt denkt, er müsse so sein, wie er ist und dadurch so gar nicht so leben kann, wie er eigentlich will. Dann in der zweiten Staffel hast du halt die Arby-Familie, wo es auch so um so ein Männlichkeitsbild geht. Und halt jetzt in der dritten Staffel auch ganz stark mit, ich würde mal sagen, Saxon Radcliffe und Timothy Radcliffe, die beide ja auch mit so im Männlichkeitsbild.
Hier, Gay Talk oder wieder dieser Pförtner.
Mhm, ja.
Mit dem auch.
Ja, aber Lisa, du hast schon die ganze Zeit gesagt, dass dir so verschiedene Parallelen zwischen Adolescence und White Lotus aufgefallen sind. Welche sind das denn? Oder dass das Thema eben doch so relevant ist?
Also ich habe, also vor allem halt mit dem Thema toxische Maskulinität, weil also jetzt in Adolescence hat man ja sozusagen gesehen, wie das schon so jetzt ganz früh durch eben diese ganzen Videos von Andrew Tate und so weiter einfach in den Kopf von Leuten reingepflanzt wird. Und das hat man jetzt so ein bisschen bei, wie du schon gemeint hast, in Staffel 3 von White Lotus. Eigentlich ist es sozusagen, also es gibt ja diesen älteren Bruder Saxon und der jüngere Lachlan heißt er, glaube ich.
Lachlan, genau.
Und quasi Saxon ist schon so eigentlich, Es ist ein bisschen komplexer. Also es ist nicht nur das, weil Saxon hat eigentlich auch das Problem, dass er keine Identität hat, aber er hat auch dann quasi dadurch zu seiner Identität gemacht, dass er halt eben ein krasser Dude sein muss, der jeden Tag Proteinshakes trinkt und er ist halt so derjenige, der will das so an seinen kleinen Bruder irgendwie weitergeben. Und dann passieren aber, also es endet halt in verstörenden Dingen. Und ja, was es geht im Prinzip auch so ein bisschen darum, um so, also bei seinem Storystrang, so was man machen muss, um so ein richtiger Mann zu werden und dass ja Lachlan dann auch selber aktiv werden soll sozusagen und eben nicht nur, also dass auch er selbst was dafür tun muss, was ja am Ende dann sehr fatal endet eigentlich. Und bei dem Pförtner geht es ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass er so ein, eigentlich nur so just a chill guy ist. Er will einfach nur so da abhängen und er hat, will halt schon, ja, sag ich mal, befördert werden gerne, aber dann das Problem ist halt bei ihm, dass er, es ist eigentlich kein Problem, es ist eigentlich eine sehr gute Sache, aber in der Gesellschaft ist es ein Problem, dass er halt ein sehr friedliebender Mann ist, der eigentlich keinen Stress mit Leuten will, aber von allen Ecken wird von ihm erwartet, dass er halt tougher sein muss und er muss auch bereit dazu sein, Gewalt anzuwenden und er muss Stärke zeigen. Da gibt's halt einmal hier die seinen Chef, direkten Chef quasi, der ihm eigentlich auch sagt, so im, hier, es gibt dann irgendwie so eine Szene, wo es so einen Überfall gibt und danach bekommt er so eine Pistole, der Pförtner, und dann sagt er ihm auch so, ja, du musst aber halt dann auch quasi in der Lage sein, das zu machen. Dann gibt's noch diese zwei Bodyguards von der Hotelbesitzerin, die ihm auch ständig quasi sagen, du bist ja so schwach und so scheiße. Und was ich aber am perfidesten fand, ist eigentlich hier, wie heißt sie denn, Mook, die von Lisa gespielt wird, von Blackpink, glaube ich. Und die quasi eigentlich dann schon Interesse an ihm hat oder eigentlich immer in dem Moment ein Interesse hat, wo sie ihn auch als so stark wahrnimmt. Und dann, sobald er sagt, so, okay, ich bin eigentlich friedliebend, ich will eigentlich gar nicht quasi, also wenn eine Promotion, um das zu kriegen, bedeuten würde, dass ich irgendwie gewalttätiger sein muss oder krasser sein muss, dann will ich das eigentlich gar nicht. Und dann sagt sie halt auch sowas wie, oh, ich dachte aber, du bist so ein starker Mann, der seine Ziele verfolgt. Und dann merkt man halt ab diesem Zeitpunkt, wo er eigentlich sagt, so, er hat gar nicht so das Interesse daran, dass sie sich dann auch, dass sie so, dass sie dann halt das Interesse verliert. Und deswegen fand ich, das ist halt ein, also diesen beiden Storysträngen und eigentlich auch ein bisschen mit dem Vater von der Familie von Saxon und
Lachlan. Ja, ja, klar. Ja. Aber auch bei Rick auch.
Bei Rick auch. Eigentlich bei allen ja. Männern. Außer vielleicht bei diesem komischen
Greg.
Nee, warte, wer war Greg nochmal? Ach, Greg. Oh, Greg. genau, beim Vater auf jeden Fall auch, weil es ja darum geht, dass er, also er hat ja diesen Druck, dass er halt, dass es so die, das gesamte Wohlergehen seiner Familie auf ihm lastet und er hat auch nicht das Gefühl, dass er quasi diesen Druck auf jemanden abladen. Das ist eher so ein bisschen das Ding auch von einmal Verantwortung, aber auch von, man will sich nicht öffnen, weil das irgendwie Schwäche bedeuten könnte, zuzugeben, dass irgendwie, ich meine, es ist natürlich auch eine krasse Situation in dem Fall, aber so, dass er da jetzt irgendwie alleine mit klarkommen muss und was für Mitteln.
Der Einzige, bei dem das in die andere Richtung läuft, ist bei Fabian.
Ja, Fabian meine ich nämlich. Fabian,
ja, der macht sich so auf, der macht sich so weich und fängt dann an zu singen und
ja.
So.
Ja, da habe ich übrigens bei diesem Moment, als Fabian singt, hatte ich ein bisschen Angst vor, und dann konnte er aber einfach wirklich singen. Das hat mich dann irgendwie beruhigt. Ich dachte, er singt jetzt so richtig schief. Ja. Und sonst, ich glaube, sonst von so Gemeinsamkeiten, eben hatte ich noch so ein direktes Beispiel, das ist mir jetzt leider entfallen, aber
du meinst bei den Russen? Bei Valentin und so, oder?
Achso, nee, ich meine jetzt im Vergleich zu Adolescence, was die Parallelen sind. Und ich glaube, es ist einfach wirklich nur, weil es beides Sozialkritik ist, wahrscheinlich im Endeffekt. Und weil wir eben noch ein bisschen genereller politisch-sozial gesprochen haben, dass da Aspekte von dem, was wir besprochen haben, über halt so Gesellschaftsstrukturen einfach zu beiden Serien passt.
Hat dir denn die dritte Staffel gefallen?
Hat mir gefallen. Ich hatte das Gefühl, ich gucke auf einmal so ein bisschen eine andere Serie irgendwie, weil ich finde, in Staffel 1 gibt's noch ein bisschen mehr Comic Relief irgendwie. Ja. Und es wurde in Staffel 3 ein bisschen versucht, einmal durch hier Emily Woods Charakter, Chelsea, und auch ein bisschen durch diese Frau von Tim, ich glaube Victoria hieß sie, ne?
Ja.
Aber es war nicht so ganz so dieser Tanya-Effekt irgendwie, oder es war auch, weil eben die Charaktere, ich finde, die Familie in Season 3 war, außer dass sie halt auch alle verstörende / seltsame Probleme hatten, waren die an sich von außen gesehen erstmal wesentlich normaler von der, wie sie sich verhalten haben, also so in diesem Hotelkosmos. hinter der Fassade halt auch wieder nicht so richtig. Aber ich fand, es war halt nicht so, weil die Charaktere nicht so extrem waren, war auch nicht dieses, war dieses Absurde auch nicht ganz so hoch, was diese erste Staffel so
ausgemacht hat. Also die Fallhöhe bei der ersten Staffel war irgendwie mehr da. Und es war irgendwie auch schärfer, fand ich.
Ja, ich fand, also die erste war wirklich mehr so diese Kritik. Und das zweite, also die dritte Staffel war jetzt eher so ein Thriller, nicht Thriller, aber so ein Drama.
Psycho
Drama.
Und teilweise Horror.
Ja, also diese ganze Geschichte um den Vater rum. Also ich fand das, also Jason Isaacs, Shoutout an Jason Isaacs, ich liebe dich. Mhm. Er ist wirklich, also ich fand ihn wirklich krass in der Staffel. Aber es war so, also musste ein bisschen länger mit warm werden. Ich fand schon gut auch. Ich fand es eine spannende Geschichte am Ende, wie ein paar Sachen aufgelöst wurden. Ja, aber ich bin jetzt nicht so hundertprozentig geflasht, glaube ich, aber es war schon gut. Wie war es denn bei dir?
Also ich mochte die erste Staffel total gerne. Ich fand, die zweite Staffel war, wie gesagt, auch cool, aber irgendwie hat es bei mir dann schon so ein bisschen abgenommen. Ich fand die dritte Staffel teilweise richtig krass schwierig und problematisch. Weil ich gemerkt habe, okay, da kommt halt irgendwie, irgendwann kommt halt Mike White so an sein Limit, über was er erzählen kann.
Also Mike White, meinst du?
Also Mike White ist ja interessant, ne, weil der ist ja Drehbuchautor und hat das komplett alleine geschrieben, immer. Der hat keinen Writers Room, sondern er schreibt alleine und er führt auch Regie. Also das heißt, du hast wirklich einen richtig krassen Autoren-Serienmacher hier. Und ich finde, bei der Familie zum Beispiel, wenn es da irgendwie darum geht, die Vaterfigur zu erzählen oder auch diese ganze Geschichte von Rick. Ich glaube, das sind so die Momente, wo er noch am meisten irgendwie auch andocken kann, wo er am meisten erzählt. Ich fand die Geschichte zum Beispiel zwischen den drei Frauen hatte interessante Aspekte, also zwischen jetzt Jacqueline und ihren Girls. Mhm. Die hatte interessante Aspekte, aber teilweise fand ich es auch irgendwie dann nicht richtig zu Ende gedacht.
Ja, was du meinst.
Und also, ich finde es auch so flach, weißt du, wenn du dann halt irgendwie so, du erzählst dann eine thailändische Figur wie Mook und dann ist die halt so total, also so starr und hat überhaupt nichts Interessantes.
Ich habe mich aber auch bei der gefragt, ob das daran liegt. Ich weiß nicht, ob hier Lisa schon mal vorher geschauspielert hat, vielleicht dann so, also ob sie schon mal in so Serien mitgespielt hat, ob sie extra oder weil sie nicht so viel Zeit hatte, dass sie ihr eine Figur geschrieben haben, die irgendwie null Charaktertiefe hat und eigentlich auch nicht so spannend.
Also sie will ja nur die ganze Zeit das, aber ich meine, selbst wenn sie wenig Zeit hat, kannst du es ja trotzdem anders schreiben, weil sie will ja eigentlich die ganze Zeit immer nur, dass er ein echter Mann ist, der halt irgendwie Gewalt mag.
Man weiß über sie eigentlich auch gar nichts.
Nee, man weiß gar nichts über sie. Und ich finde, und das ist dann halt bei, also auch bei Victoria, der Mutter, du weißt nichts über sie. Also die Frauenfiguren haben irgendwie nicht so wirklich eine Tiefe und das hat, finde ich, schon irgendwas damit zu tun, dass da irgendwie so eine Grenze erreicht ist im Sinne von, okay, über was kann ich eigentlich schreiben? Und man merkt zum Beispiel auch, dass in der ersten Staffel Hawaii scheint halt, also er scheint sich da mehr damit beschäftigt zu haben und auch in der zweiten Staffel Italien scheint ihm vielleicht näher zu sein. Aber was erfährst du über Thailand?
Also, es geht da sehr viel um Religion und nicht so viel um das Land.
Ich weiß
nicht.
Super krass oberflächlich und es reproduziert so krasse Stereotypen die ganze Zeit. Also gerade was Sexworker angeht, was Ladyboys angeht, es wird eigentlich, und ich meine, ich verstehe das auf der einen Seite, weil das nämlich natürlich, also weil es genau um diese Perversion des amerikanischen Tourismus geht, ne? Also das ist ja quasi das, worauf er sich immer so fokussiert, der amerikanische Tourismus und durch Reiche insbesondere. Und die sehen natürlich ein Land nur durch ihre Brille. Und dann verstehe ich, warum Sachen nicht tiefer beleuchtet werden, aber es wird halt 0,0 gebrochen. Also du kannst aus der Serie rausgehen und eigentlich denken, Thailand ist Buddhismus und Sexworker. Und
Schlangenkämpfe.
Und Schlangenkämpfe, ja. Und irgendwie
stimmt.
Ich finde es voll ätzend. Weil es ist wirklich, also es stößt mich ab, weil ich mir dann denke, aber das ist doch die Chance, da ein bisschen Also ja, wenn du schon Gesellschaftskritik macht, dann brech's doch bitte.
Und weil sie ja auch aus dem Ressort rausgehen sogar, sie hätten ja auch quasi einfach sagen können, wir bleiben jetzt da drin, dann haben wir nicht auch vielleicht nicht so diesen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Druck. Also dann kann man ja das mehr aufs Ressort und weniger aufs Land beziehen, wenn man das Gefühl hat, man kann das vielleicht jetzt nicht so gut recherchieren, dass es angemessen ist oder so.
Das ist, denke ich mal, oft so ein bisschen das Problem von write what you know, also schreibe, was du weißt, was du kennst. Vielleicht noch einen kleinen Bogen zurück zu Adolescence. Die Macher, also Jack Thorne und Stephen Graham, wurden zum Beispiel gefragt, ob sie vielleicht eine zweite Staffel machen wollen und die zweite Staffel dann aus der Perspektive des dann späteren Opfers machen. Und beide haben gesagt, nee, wollen sie nicht machen, da gibt es andere, die das besser können. Also,
das finde ich immer gut, dass sie das gesagt haben.
Okay, also das zeigt ja auch, dass sie hier sich ganz bewusst für eine Perspektive entschieden haben, weil sie es vielleicht auch anders nicht besser können. Und jetzt wollte ich mal fragen, Laura, du hast schon gesagt, dass also dieses Klischeebild von Thailand wird jetzt in der dritten Staffel für dich nicht gut genug gebrochen. Aber wie ist es denn mit der toxischen Männlichkeit? Also wenn da eben der Security Guard, wenn ihm da von seinem Love Interest vorgehalten wird, so ja, du musst halt krasser sein, sonst gehe ich nicht mit dir auf ein Date. Wird denn sowas für dich gut genug gebrochen oder bleibt es da auch zu oberflächlich?
Nee, weil es ist ja genau das. Es ist eine total straightforward Geschichte. Also wo ja eigentlich, also man weiß übrigens über ihn auch total wenig. Du siehst ihn nie irgendwo zu Hause oder weiß ich nicht was. Also du siehst ihn auch immer nur im gleichen Kontext und er hat die ganze Zeit immer das gleiche Problem. Also er findet auch, also er wird da so auf so eine Reise geschickt und man weiß eigentlich schon intuitiv natürlich, wie diese Stationen von dieser Reise aussehen können. Aber es wird überhaupt nicht aufgebrochen im Sinne von, okay, da wird mal was hinterfragt oder da kommt mal so ein Aha-Erlebnis oder da kommt mal eine Persönlichkeit rein, sondern es wird eigentlich die ganze Zeit immer nur weiter so durchdekliniert, wie es dann halt irgendwie von Anfang an halt irgendwie auf welche Schienen diese Figuren dann gesetzt worden sind.
Lisa, wie ging es dir bei dem ganzen Thema? War das dir auch zu einseitig?
Also ich finde, es gab jetzt vielleicht nicht Situationen direkt, wo es aufgebrochen wurde, aber ich finde, es schien schon zwischendurch durch sozusagen. Also ich meine, wir haben jetzt ja auch gecheckt sozusagen, dass es zum Beispiel bei diesen ganzen Handlungssträngen eben um dieses Thema ging, obwohl es jetzt nicht so doll im Fokus stand wie bei Adolescence. Und am Ende, okay, sollen wir mal spoilern?
Können gerne.
Ja, ich glaube, wir müssen, glaube ich, spoilern.
Spoiler.
Okay, Achtung, dann ist das jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr die dritte Staffel von The White Lotus noch nicht zu Ende geguckt habt, dann seid euch bewusst, dass wir jetzt das Ende spoilern werden. Spoiler.
Okay, weil zum Beispiel bei Gay Talk wissen wir auch, also am Ende ist er ja, also er sagt ja die ganze Zeit so, oh ja, keine Ahnung, eigentlich Beförderung wäre geil. Und dann sagen ja alle die ganze Zeit, ja, okay, aber du kannst ja safe nicht so ein Bodyguard werden und so. Und er will es ja irgendwie auch nicht. Und am Ende sieht man ja in einem Auto sitzen, wie er da eben der Bodyguard oder der Chauffeur jetzt ist von der Hotelfrau, also die, ja, der das gehört. Und wie halt Lisa dann, die heißt dann halt Lisa Muck, heißt sie, wie sie dann quasi so stolz ist und er sitzt im Auto und man sieht dann aber, wenn sie wegfahren, dass er eigentlich halt gar nicht so überzeugt ist von der Sache und dann sieht man halt, also wird ja quasi dadurch erzählt, dass es so irgendwie jetzt geschehen ist. Er wollte ja jetzt Rick auch gar nicht umbringen, er hat es ja eigentlich nur gemacht, weil die Hotelfrau die ganze Zeit ihn angeschrien hat, bring ihn um und dann hat er wahrscheinlich diesen ganzen Film im Hinterkopf gehabt von allem jemals, was in den 8 Folgen erzählt wurde, was er sein soll als Mann und dann hat man, als er abgedrückt hat, auch gesehen halt, wie schlimm das eigentlich war. Und am Ende, genau, sitzt er eben in diesem Auto und das ist halt so die letzte Einstellung. Und bei Lachlan und Saxon ist es ja eigentlich so diese ganze Show, die Saxon jetzt abgezogen hat mit diesem, ich bin ja so ein krasser Aufreißer und bla, dies, das. Es hat dann dazu geführt, halt zu dieser Situation mit seinem Bruder im Prinzip. Also dieses Ganze, es ist ja dazu hingegangen, zu diesem, dass sie dann eben da alle zusammen im Bett lagen und Lachlan ist am Ende durch Okay, eigentlich ist es vielleicht ein bisschen weiter Stretch, aber im Prinzip dadurch, dass in dieser ganzen Serie immer gesagt wurde, dass halt Locke dann diese Proteinshakes trinken muss und er eigentlich nie Bock drauf hatte. Und dann gab es diese Ansprache von Saxon, dass er doch bitte sich mal selbst drum kümmern muss. Und natürlich, wenn ich saß in der letzten Folge da und war so, ich habe diesen Shaker gesehen, ich so, Locke trinkt das. Und ich wusste, dass es passiert und es musste passieren, weil es sich so halt so hingeschoben hat.
Aber ich muss kurz noch sagen,
dass quasi dieser Handlungsstrang schließt damit ab, dass durch diesen ganzen, dieses ganze Pushen in seine Richtung, dass das dazu führt, dass er am Ende fast stirbt. So. Was wolltest du sagen? Was wolltest du beenden? Was wolltest du jetzt sagen?
Aber naja, ich finde eher, dass es so erzählt wird, weil der Vater ihn ausschließen will. Also Tim will ihm nicht das Getränk geben. Es ist explizit der einzige von der Familie, der lebenswert ist und überleben kann, wenn sie kein Geld haben. Und das ist natürlich der einzige, der dann halt in Lebensgefahr gerät.
Das ist wie, was Fabian am Anfang meinte, dass alle Casualties quasi die Leute sind, die eigentlich gar nicht involviert sind in das ganze Reichen-Ding. Aber trotzdem ist er ja, er sollte ausgeschlossen werden, aber dann ist er quasi in dem Moment, normalerweise hat er den Shake ja nicht gemacht ohne seinen Bruder und natürlich ist das dann der Moment, wo er dann sich...
Klar, das ist der Setup die ganze Zeit gewesen.
Dazu. Ich meine nur, dass es halt vielleicht nicht so ist, dass... nochmal zu diesem Thema toxische Maskulinität zu kommen, es wurde jetzt nicht, sag ich mal, ein Schild hingehalten mit... Hier wurde toxische Maskulinität aufgelöst, aber es wurden dann halt durch dieses, einer ist fast gestorben, das Leben von dem einen vor allem hat sich für immer verändert durch diese weirde Situation mit seinem Bruder. Der andere Typ hat eigentlich das bekommen, was er sozusagen, was ja das Ideal ist von dieser Männlichkeit eben in dieser Erzählung, aber er ist nicht glücklich damit.
Ich find's halt so interessant, weil was erzählt wird, ist, dass diese ganzen Kids, also die alle drei Kids, bekommen immer das, was sich ein anderer von denen gewünscht hat.
Ja, was meinst du jetzt von Saxon, Piper und
Lockley.
Die machen alle so dumme Namen, ey.
Lachlan. weil ich meine, Lachlan findet Gott und Piper hat Gott eigentlich gesucht, also irgendeine Spiritualität gesucht. Sie findet aber zu dem Umarmen von ihrem Geld, was eigentlich die ganze Zeit was Saxon die ganze Zeit wollte. Und Saxon findet ein gesellschaftliches Bewusstsein, was ja eigentlich...
Das war wahrscheinlich der Plot-Twist eigentlich.
Total. Was aber eigentlich vielleicht Lachlan als People-Pleaser am meisten irgendwie wollte, dass man sich um die Gemeinschaft schert. Und irgendwie sind alle so, also es wurde alles so gedreht. Und das fand ich so, also das ist immer dann, wenn White Lotus, finde ich, irgendwie Spaß macht, wenn solche Sachen halt irgendwie gedreht werden. Aber das meine ich halt damit, wenn ich sage, dass Mike White über solche Sachen am besten schreiben kann.
Ich fand das total geil, weil da habe ich ehrlich gesagt erst nicht mit gerechnet, dass als Piper in diesem Kloster war, dass sie echt wiederkommt, so ist so, nee, scheiße, ich find's schon geil, reich zu sein.
Ich brauch einfach meine Dusche, meine Regenwasser.
Und das aber die ganze Staffel damit verbringt, so alle zu belehren, wie schlecht Materialismus ist. Und das ist war dann doch performativer als gedacht.
Ich hab das Gesicht von Parker Posey geliebt. Komm in meine arme Kind, endlich.
Und dann weinen die so und dann so im Hintergrund, hinter ihrem Rücken, macht sie so ein Thumbs Up einfach zu.
Ja.
Tim, so, hey, es hat geklappt, weil sie hat doch extra noch gebetet, dass es ihr nicht gefällt in einem Kloster.
Das war schon, also das sind, wie gesagt, da macht es halt immer total Spaß, weil da ist es halt, da werden halt so, werden Reiche halt so richtig unter den Bus geschmissen, weil sie halt einfach so oberflächlich sind. Und das ist dann halt cool.
Was ich aber auch mich gefragt habe, als ich die Staffel geschaut habe, ich weiß nicht, ob ich jemals so eine Verfilmung oder so eine Aufarbeitung in Serien- und Filmform gesehen habe, wo es darum ging, was so ein Familienoberhaupt dazu bringt, so seine Familie umbringen zu wollen. Also es gibt's auf jeden Fall sicherlich, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wann ich das letzte Mal das so gesehen habe und so kleinteilig mit diesem, dass mit jeder Folge auch klarer wird. Also erstmal kommt das halt mit diesem Druck, der halt auf ihm lastet, und dann mit jeder Folge erzählt ihm neues Familienmitglied, so wie sehr die Person eigentlich von dem Geld abhängt im Leben und dass er niemand von denen quasi leben kann ohne das Geld. Und bei jeder neuen Person, die ihm das erzählt, schlägt er einfach nur die Hände über dem Kopf zusammen und ist so, okay, ich habe ja wirklich
Gott, jetzt muss die auch umbringen.
Alle ruiniert. Und oh Gott, oh, das, ja. Also ich muss sagen, ich bin aber irgendwie wirklich froh, dass niemand von denen gestorben ist. Also als ich dachte, dass Lachlan stirbt, war ich echt so, ich dachte so, nee, das geht doch jetzt nicht.
Für die Leute da draußen, die sich ganz Zeit überlegt haben, woher sie Valentin kennen, so wie ich, Last Kingdom.
Okay.
Ich denke jetzt so, ich habe den irgendwo schon mal gesehen. Aber ja, lass
ich dachte die ganze Zeit, ich habe Victoria irgendwo gesehen, aber ich habe nicht so richtig. Ich habe überlegt, vielleicht in Lost in Space, aber ich habe es eigentlich nicht so direkt verknüpft mit der Schauspielerin, dass ich sie in Lost in Space gesehen habe. Ja, nee, also es war schon, aber es hatte wirklich eher was, also es ist ein bisschen vielleicht sogar weggegangen von diesem, es ist nur um diese reiche Satire ging, sondern es ging ja schon auch um, also jetzt mit dieser ganzen Storyline um Tim, also Jason Isaacs Charakter. Es war so eine andere Seite von Mann ist reich irgendwie als vorher. Ist aber eigentlich auch gut, weil wie gesagt, bei ein paar Sachen hatte ich ja schon das Gefühl, das wiederholt sich. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie lange die Serie so noch funktionieren soll. Vor allem, weil es ja auch immer in so ähnlichen Umfeldern ist. Wollen die vielleicht nicht mal irgendwie in den Harz fahren oder auf den Nordpol oder so? Funktioniert die Serie dann noch? Ich weiß es nicht.
Naja, also ich muss echt sagen, ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wo es halt, also wo Mike White das nicht alleine machen kann.
Ja.
Es ist wirklich limitiert.
Der muss da sich doch mal wen zum Schreiben holen irgendwie.
Und du merkst halt einfach, dass er halt, es war wirklich niemand an dieser Serie beteiligt, der halt nochmal so einen Check gemacht hat im Sinne von, okay, was für ein Bild wollen wir jetzt hier von Thailand zeigen?
Weil wissen wir, ob er irgendwie so BeraterInnen wenigstens oder so hatte beim
Skriptschreiben,
wissen wir nicht, okay.
Aber ich meine, selbst wenn, das da, was dabei rausgekommen ist, ist halt einfach eine Reproduktion.
Es ist ja jetzt schon eine vierte Staffel von HBO bestätigt worden. Lisa, du hast schon gesagt, so langsam nutze ich das ganze Konzept ab. Laura, du hast gesagt, du wünschst dir für die vierte Staffel, dass er sich ein Writer's Room holt. Lisa, hast du vielleicht sonst noch irgendwelche Wünsche an die vierte Staffel, außer dass es in den Harz gehen soll?
Habe ich Wünsche?
Oder Laura, hast du da vielleicht noch irgendwelche Erwartungen an eine vierte Staffel?
Ja, ich glaube, ich würde halt gerne wieder, würde es halt gerne sehen, dass wieder sich ein bisschen mehr getraut wird, so.
Ja,
also,
ne?
In der ersten Staffel fand ich es irgendwie, es war irgendwie politischer und es war so ein bisschen, ja, es war schärfer. Das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Es war einfach schärfer. Die Klinge war schärfer. Und jetzt sind wir da mit so einem stumpfen Messer unterwegs und da stirbt doch keiner von.
Ich will wieder so ein Armand oder so eine Tanya. Ich weiß, dass mit Victoria versucht wurde, eine neue Tanya zu kreieren, aber es hat irgendwie nicht so hundertprozentig geklappt. Ich will so einen richtig geilen Charakter wieder für vier. Ich finde es übrigens cool an sich, dass immer so Sachen oder Charaktere auch zurückkehren oder Sachen so aufgegriffen werden, obwohl es eine Anthologieserie ist.
Ja.
Belinda war ja auch zurück und Heber. Achso, Rick und über Chelsea haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, aber gut, Chelsea ist dann doch beim dritten Mal gestorben von dem Three Times, nicht a Charm, aber von dem, sie hat ja immer Angst, dass sie, dass jetzt noch was passiert und sie dann wirklich stirbt. Aber ja, Staffel 4. Ich muss erstmal Staffel 2 gucken. Und dann schauen wir weiter. Ich will einen lustigen Charakter für Staffel.
Das ist doch ein eindeutiger Wunsch. Also Mr. White, Sie haben es gehört.
Ja, genau.
Bisschen mehr Spitze, weniger stumpfe Klinge. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie hat euch denn die dritte Staffel von The White Lotus gefallen? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.